Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Bühnenpodcast für die Dame, die niemals irgendetwas Medium bestellen würde. Heute zu Gast Dominik Kleinen. Er ist Betriebsleiter bei Grieneisenbestattungen, Berlins ältestem Bestattungsunternehmen. In seinem vorigen Leben aber war Dominik im Theaterbereich unterwegs, als Theaterwissenschaftler und als Schauspieler. Performer war er in vielen meine eigenen Stücke zu sehen. Wir sprechen heute über seinen Weg, seine Gedanken zu Trauerritualen und Theatralität und natürlich über Dolly Parton, die am Dienstag gestorben ist. Viel Spaß beim Gespräch mit Dominik Kleinen. Vom Showbusiness zum Bestattungswesen, das ist ja irgendwie erstmal so ein Schritt. Und da finde ich per se natürlich erstmal interessant, würde aber gerne mal vorne anfangen. Wie hat sich denn so deine Theatervorliebe entwickelt? Wie kam das?
Also ich erinnere mich so jetzt spontan, dass ich, glaube ich, immer sehr gerne Situationen theatral habe versucht aufzulösen. Oder immer Gefallen daran hatte, die Aufmerksamkeit zu gewinnen und zu unterhalten. Also ich weiß noch, ich bin als kleiner Junge auf die Ideen gekommen, mir ein Kissen unter meinen Schlafanzug zu stopfen, und dann habe ich mir irgendwie so eine viereckige Brille aus Papier ausgeschnitten, bin runter ins Wohnzimmer und habe Helmut Kohl nachgemacht. Ich war vielleicht 5 oder 6 Jahre alt oder so, ja. Und meine Eltern haben die kaputt gelacht, ja. Oder weiß ich nicht, habe sehr häufig irgendwelche Comedians im Fernsehen gesehen und konnte mir diese Texte immer sehr schnell merken und das dann nachspielen oder nachmachen. Aber so richtig ins Theater gekommen bin ich dann so mit 12, 13 in Koblenz, wo ich aufgewachsen bin. Da bin ich dann ins Jugendtheater gekommen. Das war damals so ein Casting für Ronja Räubertochter, und mich da beworben und vorgestellt und gemerkt, okay, also in dem, was auch in so einem Casting gefordert wird und so, das hat mir einen total Spaß gemacht. So. Und da bin ich dann reingekommen und hab da die Rolle des Glatzenpeers gespielt.
Aber war das so ein Theaterhaushalt, in dem du aufgewachsen bist? Also in dem man viel ins Theater ging? Also hat man dich so ins Kindertheater geschleppt oder gar nicht?
Es gibt ja manchmal so Theaterfamilien oder sowas, das war es gar nicht. Mein Vater Beamter, meine Mutter Hausfrau.
Und Theaterabo oder nicht Theaterabo?
Nein, kein Theaterabo. Nein. Also wir sind gerne mal ins Kindertheater gegangen, und was ich gemacht habe, das war eigentlich eher meine Großmutter. Die hat in Duisburg gelebt und ist leidenschaftlich gerne in die Oper am Rhein gegangen. Hat auch fußläufig um die Ecke davon gewohnt. Und das war eigentlich so, wie ich so gelernt habe, Theater oder in dem Fall natürlich Oper zu gucken und zu schauen und zu erleben. Und meine Großmutter, für die war das halt immer so ein Highlight, auch an diesem Ereignis teilzuhaben. Also auch in der Vorbereitung. Am Tag selber hieß es dann immer, du lest es jetzt nachmittags nochmal hin, damit du für heute Abend wach bist. Und ich wollte mich gar nicht hinlegen, ich war überhaupt nicht müde. Aber sie wollte, dass man sich nochmal hinlegt, dass man dann auch Konzentration hat. Und ich erinnere mich, sie saß dann neben mir und sagte so, jetzt müssen wir mal die Geschichte durchgehen. Und dann hat sie immer versucht, mir die Geschichte der jeweiligen Oper irgendwie zu erklären. Also, damit ich das auch verstehe. Ja, und dann
das kann ja je nachdem, welche Oper das ist, eine Riesenherausforderung sein.
So ist es. Und ich erinnere mich auch, dass sie sich da auch manchmal verstiegen hat und ich das auch manchmal dann nicht so ganz verstanden habe als Kind. Aber ich fand es einfach toll, weil das ja auch was Theatrales ist. Also nicht nur was auf der Bühne sich abspielt, sondern was man auch selber macht. Also dann durfte ich meine Fliege anziehen und dann irgendwie sich hübsch machen, schick machen. Dann geht man da aus und dann ist man in dem Theaterfoyer. Und es kam mir auch alles so groß vor. Also, und meine Großmutter, also meine Omi, die hat das wirklich geliebt, diese.
Und auch dieses Ritual des sich Vorbereitens, und hat die sich selber auch aufgebrezelt?
Ja, also aber so ganz klassisch, schick, elegant, fein. Ja, das war so, wo das merkte man auch, das war für sie ein theatraler Moment, wo sie sich auch anders fühlen konnte. Und also sehr traditionell, sehr klassisch. Und für sie war das auch wichtig, so zu sagen, da hat sie Teil an was Größerem oder Höherem, also auch an etwas Bedeutendem. Das war für sie ganz wichtig, ja. Und das war auch schön zu erleben, weil das hat sie ja total glücklich gemacht, ja.
Ja.
Also was meine Großmutter gesammelt hat, waren ganz viele Autogramme von Opernstar. Und sie gehörte eben zu denjenigen, die dann auch immer mit Leidenschaft, wenn die Oper dann zu Ende ging, Schon mal so eine der ersten war, die zur Garderobe ging, damit man also den ganzen Applaus nicht abgewartet hat. Das habe ich immer nicht so gemocht, weil ich habe das auch genossen, wenn die auf die Bühne kamen und so. Aber sie ist dann schon einmal vor und hat dann schon mal die Garderobe geholt und stand dann ganz stolz mit unseren Mänteln, als dann die Schlange kam und hat die Mäntel uns gereicht mit einem strahlenden Lächeln und wusste so, jetzt gehen wir hinten an den Bühneneingang und warten, also bis die Primadonna oder wer auch immer dann da rauskommt. Und da war immer so ein kleiner Kreis an Opernfans, die kannten sich auch alle und dann hatte man das Programmheft und sie hatte auch so einen speziellen Filzstift für die Unterschriften und die Autogramme. Und da gibt's auch Fotos, wie ich dann als kleiner Junge da blond irgendwie zwischen den Primadonnen mit den Blumensträußen, die da gerade alle haben, da rauskommen.
Ich höre das Zellophan förmlich knistern.
Ja, genau so. Und das war toll. Das war ein richtiges Ereignis, ja. War ja. Schön. Und dann ist man eben nach Hause. Und dann in ihrer Küche, da wurde dann der gekühlte Sekt rausgeholt und da war sie richtig gut drauf und tänzelte dann durch die Küche und ja, es war schön.
Du hast dann so eine klassische Jugendclub-Karriere gemacht. Also du bist dann durch den Theater-Jugendclub so ein bisschen auch in diese Schauspielrichtung gekommen.
Ja, also als ich dann da in dem Jugendtheater war, habe ich ja überhaupt erstmal erleben dürfen, wie Theater gemacht wird. Also wie Proben ablaufen und ich fand das einfach toll. Also es war toll, so dieses Arbeiten auch mit dem eigenen Körper und mit dem Material, das man ja so kennenlernt, mit Stimme und was man nicht so alles hat, so seine Grenzen austesten und ja, und dann auch mit der Aufregung umgehen, wie ist das, wenn ich auf der Bühne stehe und dann vor Leuten und aber da habe ich dann Gott sei Dank die Chance gehabt, in frühen Jahren wahnsinnig viel zu lernen. Wann kriegt man so eine Chance, dann das also sich auszutesten.
Ja.
Und das habe ich geliebt.
Als wir uns dann irgendwann kennenlernten, studiertest du dann aber Theaterwissenschaft. Du bist nicht Schauspieler geworden. Erstmal.
Ja.
Oder lief das immer parallel? Hast du dann vorgesprochen und parallel studiert?
Ja, also ich habe dann eigentlich den Plan gehabt, nach der Schule, ich gehe auf die Schauspielschule. Und dann muss man dazu sagen, also bei aller Bescheidenheit, ich habe dann ein sehr, sehr gutes Abitur gehabt und dann habe ich das erstmal mit der Aufnahmeprüfung auf den Schauspielschulen sein gelassen und habe gedacht, gut, dann will ich aber was studieren, was irgendwie in die Richtung geht und dachte, ich mache Theaterwissenschaft. Dann habe ich gedacht, ist vielleicht in Richtung Dramaturgie mal irgendwas möglich und habe dann auch damals eine Freundin gehabt, die hat in Berlin schon Theaterwissenschaft studiert und hatte natürlich auch so verschiedene Städte mir angeguckt, unter anderem auch Gießen damals, da gab es so einen Studiengang angewandte Theaterwissenschaft, dachte, ist vielleicht auch was, aber nee, also für mich war dann klar, wenn, dann will ich nach Berlin. Das war damals Anfang der 2000er, da war hier einfach in der Theaterszene wahnsinnig viel los mit Kastorf an der Volksbühne und so. Und da war klar, also in Berlin, das ist auch eine aufstrebende Stadt und das wollte ich auch natürlich mir irgendwie zumuten. Das war dann 2002 und habe mich hier eingeschrieben an der Freien Uni für Theaterwissenschaft im Hauptfach. Und dann Musikwissenschaft und Philosophie im Nebenfach. Also ich habe mich dann auch sehr intensiv ins Studium gestürzt und ich hatte von Anfang an eigentlich diesen Plan, gut, du ziehst dieses Studium irgendwie durch und dann machst du die Aufnahmeprüfungen und versuchst dann nochmal auf eine Schauspielschule zu kommen. Und dann, ja, merkte ich natürlich auch, das Studium ist natürlich auch fordernd. Dann ist auch Erwachsenwerden fordernd. Dann war Berlin fordernd. Also das war schon alles eigentlich ganz schön viel.
Mhm.
Und dann weiß ich, das war so 2005, da hatte ich so die Schnauze voll von Berlin. Das hat mich einfach nur noch alles gestresst. Und auch, obwohl ich sehr viel ins Theater gegangen bin, ich wollte das hier auch nicht mehr sehen. Irgendwie hatte ich davon so alles zu viel. Und dann habe ich gedacht, gut, ich wollte eigentlich immer, und das war auch mein Kindheitswunsch, ans Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Dann habe ich also zwei Auslandssemester in Wien gemacht und da Schauspielunterricht genommen in Wien und habe dann tatsächlich so diese ganze Tour gemacht. Also, wie man sie so kennt, ne? Also Berlin, Ernst Busch, Rostock war ich, Leipzig war ich, München war ich damals dann schon zu alt. Also, da war man ja dann mit Anfang, Mitte 20 dann zum Teil schon zu alt. Wien sowieso, Graz habe ich gemacht, Salzburg, Essen, Volkwang, Stuttgart war ein ganz furchtbares Vorsprechen und
Ja. Ich kriege schon Schweißausbrüche, wenn ich das nur höre, ehrlich gesagt.
Ja, also es war aber toll. Also ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Es hat dann im Endeffekt nicht geklappt. Natürlich mal besser, mal schlechter. Aber ich habe dann irgendwie auch einen Haken dran gemacht. Ich gedacht, irgendwie, nee. Und ja, dann war ich wieder in Berlin und musste dann meine Magisterarbeit schreiben. Also weil eigentlich muss man ja sagen, im Theaterwissenschaftsstudium bin ich ja davon so ganz naiv ausgegangen, wir machen hier so Theater und ne, man beschränkt sich so auf dieses klassische Theater. Und nun war ich da in Berlin an einem Institut, was sehr progressiv war damals. Erika Fischer-Lichte mit Ästhetik des Performativen hatte da ein ganz großes Standing. Und ja, und da bin ich mit einem sehr, sehr anderen Theaterverständnis dann groß geworden an der Uni, als ich es eigentlich vorher kannte, ne, so mit Guckkastenbühne. Und das hat mich auch total begeistert. Ich war sehr fasziniert. Ich merkte auch, ich driftete dann immer mehr so in die Richtung eigentlich von diesem Konzept Cultural Performance ab, dass man dann so als Analysemodell anwendet auf ganz viele verschiedene Bereiche der Gesellschaft. Und wie gesagt, das weitet ja den Blick total und fand das faszinierend, weil da auf einmal sehr gleichberechtigt viele verschiedene Dinge nebeneinander betrachtet werden können. Mhm. Und dann über eine Trauerfeier geschrieben. Also das Thema der Arbeit war die Verarbeitung von Schock und Trauer nach dem 11. September in New York City. Und Überschrift zur theatrale Krisenbewältigung. Und habe dann also die große offizielle Trauerfeier im Yankee Stadium untersucht, die tatsächlich dann eine Videoanalyse gemacht und dann versucht, über verschiedene Zeitungsartikel da an Quellen zu kommen und habe das dann so verglichen mit so spontanen Aktionen am Union Square, die also Menschen vor Ort spontan gemacht haben, Lieder gesungen, Gedichte vorgetragen, theatrale Ausdrucksformen gesucht haben, um irgendwie diese Krise zu bewältigen und das verglichen mit dieser offiziell gestalteten Feier, wo unter anderem dann auch Bette Midler gesungen hat, eben immer im Hinblick darauf, wie wird diese Krise bewältigt, mit welchen Mitteln, wie wird sie gerahmt und wie wird vor allen Dingen versucht, dem Ganzen einen Sinn abzusetzen. Also wie macht man das? Also wenn da zwei Flugzeuge in diese Türme geflogen sind, das konnte man irgendwie nicht verhindern. Da sind zigtausend Menschen gestorben. Ein Angriff auf diese Stadt, die ja so symbolisch für Aufbruch und Freiheit steht und völlig am Boden ist im wahrsten Sinne. Wie kriegen die Leute das jetzt hin, wieder zurück in ihr Leben zu finden? Mhm. Habe ich mich sehr viel in Kulturtheorien eingefunden, unter anderem dann auch soziales Drama von Victor Turner, Übergangsrituale, also sehr viel mich mit Ritualtheorie beschäftigt und so. Und ja, und das war dann nochmal so ein ganz anderer Wendepunkt, sage ich mal, diese Magisterarbeit, ne? Weil die war dann fertig. Mhm. Und dann war ja die Frage, was machst du denn jetzt, ne? Zur Schauspielschule, das war ja nicht, hat nicht geklappt. Ich meine, gut, ich habe ja in parallel immer viel Theater auch gespielt, in der freien Szene, weißt du ja, und da ja auch viel gemacht, aber irgendwann die Frage, mache ich das jetzt beruflich oder mache ich es nicht beruflich? Und dann hat sich aber durch diese Magisterarbeit eine Stelle ergeben an der Humboldt-Uni. Und dann kam ich das Thema, dieses Drittmittelforschungsprojekt, und das war dann Volksfeste in Berlin nach 1945.
Und
ich dachte, oh Gott, das ist ja ein Schnarchthema. Das ist ja so unsexy. Und dann dachte ich mir, na gut, okay, guck dir das mal an. Dieses Thema der Volksfeste entpuppte sich dann als gar nicht so langweilig, wie ich anfangs dachte, weil klar, wie feiern denn Leute nach 1945 gerade in Berlin? An welche Volksfesttradition wollen die denn anknüpfen nach 45? Ist ja ein bisschen schwierig, ne? Also, und wie deutet man die um? Und wir haben dann so verschiedene Volksfeste untersucht. Stralauer Fischzug war das eine, also so ein ganz traditionelles, was versucht wurde, dann zu DDR-Zeiten auch aufleben zu lassen. Das ist, würde ich mal sagen, nicht so gelungen. Und dann aber auch sowas wie amerikanisches Volksfest in West-Berlin, Steglitzer Festwoche. Also gerade so deutsch-amerikanisches Volksfest fand ich dann auch total interessant, wie in so einem Fest dann Begegnung möglich wurde. Also ne, das ging natürlich total ums Essen, ist ja klar, weil die waren ja alle da, die Amis, und haben dann da gekocht und haben dann da ihr Essen präsentiert.
Was ich total interessant finde, ist, dass es ja quasi fast so ein bisschen eine Parallele hat auch zu deinem Magisterarbeitsthema. Also wenn man sagt, es ist ja auch so eine Art von Traumabewältigung, ne? Also wie kann man einerseits sagen, wie will man feiern danach? Andererseits ist es aber auch interessant zu gucken, wie wurde gefeiert und was zeigt sich daran an, wie verarbeitet man darin irgendwelche geschichtlichen Traumata oder Dinge, die man angerichtet hat oder so, ne? Also wie geht man mit so einer Extremsituation um? Da überschneidet sich das ja mit dieser Forschung zum 11. September und wie rafft sich so eine Stadt nochmal wieder auf?
Auch das, richtig. Und ich meine, das war ja so eine Unterscheidung von uns. Ich meine, ich war dann in dem Projekt immer der Theaterwissenschaftler, der sich mehr oder weniger mit Fragen von Inszenierung, Formate der Inszenierung auseinandergesetzt hat. Wie wird was gemacht? Also wie ist Raumgestaltung? Wie wird Atmosphäre erzeugt? Ja, was für Mittel kommen da zum Einsatz? Welche Wirkung zu erzielen bei den Volksfesten und so weiter? Welche Medien kommen zum Einsatz? Und das erste Projekt, das lief so anderthalb Jahre. Das war eigentlich eher so eine Zeit für mich zum Warmwerden mit der Denkweise auch der europäischen Ethnologie, mich mal vertraut zu machen. Und also richtig los ging es dann eigentlich in der Fortsetzung des Projektes, um dann die Volksfeste, also die Festkultur in Berlin von 1980 bis in die 1990er Jahre zu untersuchen. Und dann hatten wir als Ausgangspunkt die 750-Jahr-Feiern in Ost- und West-Berlin und dann eben im weiteren Karneval der Kulturen, Love Parade und Christopher Street Day, also Gay Pride Parade. Und das war für mich dann total interessant, weil ich dachte, wenn ich mir jetzt die Aufführungsformate angucke, dann war das in der Nachkriegszeit, das waren ja klassische stationäre Volksfeste mit Schaustellern und Jahrmarktatmosphäre, Karussells. Und auf einmal wird hier so ein Festformat dominant, nämlich die Parade. Also alle diese Feste laufen als Paraden ab. Und darüber bin ich dann drauf gekommen zu untersuchen, gut, wie verändern sich so verschiedene Formate von Paradieren auf der Straße? Und interessant war eben dann auch das zu sehen in der 750-Jahr-Feier Berlin. In Ost-Berlin fand ein historischer Festumzug statt. Also das war sozusagen das Highlight der Festivität, also ein riesiger Umzug, unglaublich ausgeschmückt, Kostüme, Wahnsinn. In West-Berlin hat man keinen Festumzug gemacht, weil man diese Praxis des Gehens und Marschierens zu sehr mit dem Nationalsozialismus in Verbindung brachte. Und da gibt's auch einen herrlichen Disput in dem Komitee. Da gab es so einen Verein, einen Trachtenverein, und der wollte also unbedingt auch so in seinen Trachten so einen historischen Umzug machen. Und
gehen.
Das Komitee sagte, um Gottes Willen, ja, also da vor dem Reichstag die ganzen Trachten, und die haben da auch so geschrieben, ja, und da könnten die ganzen Trachten aus den ganzen Gauen, also sick, ne, könnten da ausufern, und die haben natürlich alle irgendwie einen Herzinfarkt gekriegt, weil das geht natürlich auch gar nicht. Und es war immer Thema, auch die historischen besetzten Orte wie Olympiastadion, was können wir da machen, was können wir nicht machen. Also das Bild zu bekannten Mustern aus dem Nationalsozialismus wollte man tunlichst vermeiden. Man hatte jetzt in Ostberlin dann nicht so das Problem mit diesem Festumzug, aber interessanterweise musste ja auch diese Zeitspanne des Nationalsozialismus in diesem historischen Umzug dargestellt werden. Und auch das gab Diskussion. Man hatte zuerst die Idee von so einer mehrköpfigen Hydra, aus Pappmaché, also einmal mit so einem Hitlerkopf und dann mit so einem Zylinderkopf, weil da war ja so die Interpretation, die Verbindung von Nationalsozialismus, Kapitalismus und so weiter. Also das war ja so eine Deutungsweise der sozialistischen DDR. Aber da hat Honecker persönlich, soweit ich mich erinnere, gesagt, nee, also das bitte nicht. Das kann ja nur peinlich werden.
Ja.
Dann haben die, was eigentlich total avantgardistisch war, diese Zeitspanne ausschließlich mit einer schwarzen Box dargestellt, also nur eine schwarze Box. Und da standen dann eben Namen der KZ drauf und so weiter. Also eigentlich auch eine gewisse Verneigung oder vielleicht sogar Kapitulation vor der Darstellbarkeit dieser Zeitspanne. Und davon ausgehend, diese unterschiedliche Behandlung des Gehens im öffentlichen Raum, in Festivitäten, habe ich mir dann eben diese Paraden in den 90ern, also 80er, 90er angeguckt, wo das ja offenbar auf einmal ging, also wo man ja auch dann so paradieren konnte und ganz frei. Und diese erste Form dieses Paradierens, wie man es so kennt, war dann eigentlich der Christopher Street Day, also die Gay Pride Parade. Die wiederum das war ja auch eindeutig zu erkennen, wurde dann übernommen als Format aus den USA. Und das war ja also so total spannend dann auch zu sehen, weil die Schwulenbewegung damals war ja vor allen Dingen sehr politisch links ausgerichtet und verstand sich auch im Kontext der damaligen linken Bewegungen. Und die hatten natürlich auch ein eigenes Format Auftretens, nämlich die Demonstration. Auch die Demonstration ist etwas, wo man auf der Straße läuft und geht, aber man hat halt immer irgendein Schild in der Hand und da steht irgendwas drauf und man rennt immer so ein bisschen mürrisch durch die Gegend und wütend, weil man ja was fordert und so. Und dann auf einmal kam dann aufgrund des Jubiläums von Stonewall so dieses Jubiläum und dann sagten die, du in den USA, sagten die da feiern die alle, wir müssen doch hier auch irgendwas machen. Das war dann 79 wird das gewesen sein. Haben die hier den ersten CSD in Berlin gemacht und die mussten auf der Einladung wirklich erklären, wie das geht. Da stand explizit drauf, also wir wollen keine Transparente halten, ihr könnt auf Rollschuhen kommen, ihr könnt kommen, wie ihr wollt, wir wollen feiern. Und das musste erst erklärt werden. Also wir feiern uns auf der Straße, also diese festliche Affirmation des eigenen Selbst, ohne jetzt ausweichen zu müssen auf so eine sprachlich formulierte Forderung, die irgendwo abgedruckt werden kann. So dieses Feiern der eigenen Identität war ganz neu und es war toll zu sehen in der Historie, wie sie versucht haben, sich das anzueignen. Ja. Die haben so eine riesige Alufolienrolle genommen. Gibt's so herrliche Fotos. Stehen dann also da so ein bisschen so im Trümmertumpen-Style auf dem Kudamm und schwenken voller Freude so eine riesige 1 Meter lange Alufolienrolle, die aufgewickelt ist wie eine Flagge. Und ich finde dieses Bild eben so rührend, weil sie wollen sich ja mit dieser Praxis, dieser Gestik, sie wollen sich ja auch in diese Bildwelt einsortieren oder andocken, die sie kennen aus den Zeitschriften aus den USA. Und sie suchen aber irgendein Mittel, das auch gleich zu tun mit ihren Möglichkeiten. Sie können keine deutsche Fahne spielen. Ich glaube, die Regenbogenflagge gab es damals noch nicht oder sie war noch nicht so bekannt. Also nimmt man eine Alufolie, die eigentlich keine Symbole trägt und einen noch spiegelt. Also die spiegelt ja etwa. Also es ist ja eigentlich, man kann sich ja selber drin sehen. Es ist eigentlich schon fast hoch avantgardistisch.
Was ich interessant fand, was du sagtest, ist jetzt so in Bezug auf mein Thema so ernste Kunst und Unterhaltungskunst in Deutschland ist, dass man zu den ersten CSDs in Berlin den Leuten sagen musste, wie das funktioniert. Also dass sozusagen so diese Fantasie von entweder das ist ganz ernst eine Demonstration und es geht um was oder wir marschieren, ist so die eine Seite und die andere, es ist eine Feier im Gehen.
Ja.
Ist was total Undeutsches eigentlich erstmal oder damals gewesen. Also das musste man erst erlernen.
Absolut, ja. Also da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das hängt wahrscheinlich auch mit einer generellen anderen Emotionskultur zusammen. Also dass man eher von getrennten Bereichen ausgegangen ist, wo was möglich war. Also im öffentlichen Raum, glaube ich, hat man damals in Deutschland sich nicht so expressiv gezeigt. Das war einfach so nicht üblich.
Ja.
Und das lief halt sehr stark, so hatte ich, wie gesagt, in einem über Sprache ab. Also es musste sprachlich sein. Hab so ein bisschen in die Schwulenbewegung bin ich dann eingetaucht, was die gemacht haben, auch an Protestaktionen. Haben die so eine Protestaktion im Park gemacht, haben die so ein riesiges Transparent aufgehängt, wo drauf stand, die Schwulen machen ein Picknick. Also für jeden lesbar. Und dann haben die sich da drunter gesetzt und gepicknickt. Eine tolle Aktion, weil man sieht de facto Männer, die picknicken. Was völlig legitim ist, ja.
Und es wird so markiert dadurch oder so enthüllt.
Richtig. Es wird gerahmt und so. Und dann fragt man sich, okay, was könnt ihr denn jetzt eigentlich dagegen haben? Aber wir dürfen uns so eigentlich nicht benennen, weil sonst fallen wir auf, obwohl wir eigentlich
einfach nur picknicken.
Hier einfach nur picknicken. Also tolle Aktion auch, aber du siehst nicht eben dieses Expressive, so die Selbstaffirmation, sondern eher der Umweg über eine sprachliche Forderung. Ja.
Ja. Also, nun bist am Ende aber doch bei Greeneisen gelandet.
Ja, das stimmt. Also ich war wie dann nicht. Ja, wie kam das denn? Ja, das war dann tatsächlich habe ich dieses Thema da beackert an der Uni und wie das so ist, dann laufen halt irgendwann wieder die Drittmittelprojekte aus. Ne? Und das kennt ja jeder so, der mal an der Uni war, wie schwierig das oft ist und dann ist man wieder ein halbes Jahr arbeitslos. Also das hat jetzt keine Zukunft. Ich will da jetzt raus, ich will jetzt in ein anderes gesichertes Arbeitsverhältnis. Und man muss auch sagen, man ist an der Uni ja schon immer noch in so einem pädagogischen Schutzstatus, wie man ihn von der Schule kennt, vom Studium kennt. Also man hat ja immer noch das Gefühl, so man ist noch nicht so richtig rausgegangen. Mhm. Und ich wollte halt einfach mal so auch richtig Arbeitswelt kennenlernen. Ja, also auch so mal so 9-to-5-Job. Und dann habe ich so gedacht, was könntest du denn machen? War so am Überlegen, naja, irgendwas mit Eventmanagement und so. Und dachte ich so, gut, was willst du denn eigentlich für Veranstaltungen machen? Auch angelehnt an das, womit ich mich beschäftigt habe, also mit Ritualen und Performances, Cultural Performances, dachte ich dann so, sowas wie Hochzeiten oder so Jubiläen und so Geburtstage. Also eigentlich alles Feste, in denen so eine Biografie im Zentrum steht und wo Menschen zusammenkommen, und bin dann natürlich durch Nachdenken auf Bestattungen gekommen. Ich dachte, letztendlich ist ja so eine Trauerfeier, und ich habe ja, und dann dachte ich, ja Mensch, du hast ja echt auch eine Trauerfeier analysiert, ja. Also ist etwas, was ja auch ein Fest ist in gewisser Hinsicht und wo auch Menschen zusammenkommen und was gemeinsam versuchen zu deuten und zu begreifen. Also das, was ich ja auch mir angeschaut habe, untersucht habe. Und dann habe ich mich zuerst mal nicht so unbedingt getraut, den Gedanken auszusprechen, weil das ist ja schon auch, Bestattung ist ja immer noch mit so einem, durchaus mit einer gewissen Scham oder Tabu behaftet, so Thema Tod. Hab dann mit meinem Mann gesprochen und der sagte dann, ja, ist doch total interessant, mach das doch mal. Und dann habe ich bei Rieneisenbestattungen tatsächlich damals, war glaube ich dann 2016 muss das gewesen sein, hatte ich dann Glück und war dann bei meinem damaligen Chef und der guckte mich dann an und sagte, also über eine Stelle brauchen wir jetzt ja gar nicht reden, wenn Sie noch gar nicht wissen, ob das hier was für Sie ist. Also ich würde mal sagen, Sie gucken sich das mal an und wenn sie sagen, nee, das ist ihnen alles zu viel, ist das auch okay. Also, aber ich fand das total nett. Also, dass er einfach auch so gesagt hat, gut, probieren Sie sich doch mal aus und das irgendwie auch zu schätzen wusste, dass mich das interessiert. Ich meine, da kann ja irgendwie jeder kommen. Und dann habe ich da angefangen und ich muss sagen, ich war vom ersten Tag sowas von begeistert von diesem Beruf, dass ich also dann aus einer Woche gleich 2 Wochen gemacht habe. Und also dann war mir eigentlich ziemlich klar, ich will da arbeiten, ich will da anfangen, ich will das machen.
Ich muss ja auch tatsächlich sagen, ich weiß noch genau, als du mir erzählt hast, dass du das machen willst. Und es ist mir wirklich, ich habe ja nur gedacht, das ist so perfekt. Und wir hatten ja nun wirklich, ich liebe es oder liebte es, mit dir als Schauspieler zu arbeiten. Das war immer eine große Freude. Und wir haben ziemlich viel, auch ziemlich horrormäßige Erfahrungen miteinander durchlebt. Es gibt einiges, was uns verbindet.
Ja, im Leiden sind wir Schwestern. Also,
als du mir das erzählt hast, ich habe gedacht, es fiel mir wie Schuppen vor den Augen. Das passt so gut zu dir. Das war einfach so, ich möchte nicht sagen Arsch auf Eimer, aber
ja, so ein Match einfach.
Match made in heaven einfach. Das war so total folgerichtig, als du diese Entscheidung getroffen hast.
Und das habe ich mir auch so gefragt. Das ist ja das Schöne, dass Also ich habe mich dann da auch so auf so lebendig gefühlt dabei. Und weil ich auch so merkte, ja, also alles, was ich so vorher gemacht habe, das kann ich ja alles an irgendeiner Stelle ein.
Wie würdest du das beschreiben? Welche Dinge sind es? Also wo überschneidet sich Theater und Beerdigungswesen?
Also natürlich erstmal ganz klar in dieser Ausgestaltung dieser Trauerfeier. Denn das ist ja letztendlich ein Event. Also sei es auch noch so klein, man braucht, wenn man das gut machen will, muss man wie beim Theater auch ein Gespür für Timing haben. Ja, also dass man weiß, jetzt geht der Vorhang auf, jetzt fängt die Musik an, jetzt gehen wir nach vorne, dass alle diese Übergänge nicht verwackeln. Und genau das probt man ja beim Theater. Ja, da heißt es, ihr müsst Anschluss, da ist ein Loch oder da musst du Spannung halten oder wie auch immer. Und das versuche ich auch immer Leuten, die da arbeiten, deutlich zu machen, das fängt nicht erst an, wenn die Musik anfängt, das fängt an, wenn die Leute auf den Friedhof kommen und wie ihr sie begrüßt, was ihr zu ihnen sagt, das geht weiter, bevor ihr die Tür aufmacht zur Kapelle, dass ihr alle anguckt und sagt, seid ihr alle parat und auf Platz und dann macht ihr die Tür auf, weil dann stimmt die Atmosphäre, dann ist der Fokus da, dann ist die Konzentration da. Also es sind alles Dinge, die man am Theater lernt, wie man sie erzeugt, wie man vor allen Dingen Atmosphären gestaltet, dass man gewohnt ist, nicht nur, weiß ich nicht, auf die Blumen auf dem Sarg zu gucken und zu gucken, ob die jetzt richtig sitzen, sondern man lernt beim Theater mit einem Scanblick den ganzen Raum zu scannen und zu gucken, ob da irgendwas ist, was diese Atmosphäre, die ich hier kreieren will, stören könnte. Und da braucht man natürlich auch eine große Vorstellungskraft. Das andere ist natürlich so, ich selber als Schauspieler oder ja, der dann auch Reden als Trauerreden halten kann, also das Rhetorische allein, also wie stehe ich vorne, wie formuliere ich Dinge, wie bringe ich Dinge rüber, Gestaltung von Trauerkarten, da braucht man einfach ein Gespür für Sprache, für Ästhetik, überhaupt Verbindungen herstellen. Also das verbindet es auch unglaublich mit diesem Feld europäische Ethnologie, Kulturanthropologie, wo man ja so in den Alltag von Leuten einsteigt und versucht, die Logik des Alltags zu verstehen. Das macht man tagtäglich in der Beratung, in der Bestattung. Also da kommen Leute rein, ich weiß nicht, wer die sind. Ich weiß nur, die haben was. Es kann sein, die haben eine Frage, aber in den meisten Fällen haben die gerade einen Menschen durch den Tod verloren und sind jetzt vor die Aufgabe gestellt, eine Bestattung zu organisieren. Und ich muss dann in kürzester Zeit versuchen zu verstehen, in welcher Lebenswelt bewegen die sich denn? Und was ergibt denn für die Sinn? Also was gibt denen denn Halt? Also was ist denn für die bedeutsam? Weil die Aufgabe ist für die, die müssen ja irgendwie diesen Verlust für sich rahmen. Ich sehe dann meine Aufgabe darin, aus dem, was sie umgibt, in der Lebenswelt irgendwas herauszunehmen und zu gestalten, was ihnen ein Sinnangebot machen könnte. Ich kann denen den Sinn ja nicht geben, das wäre ja eine Anmaßung, aber diese Angebote der Sinnstiftung zu geben, das ist letztendlich das, was auch bei der Trauerfeier nach dem 11. September, die ich da analysiert habe, passiert ist. Mal mehr oder mal weniger forciert durch auch politische Akteure, mal mehr oder weniger spontan wie am Union Square. Und dann sind das manchmal so ganze Kleinigkeiten an Verbindungen. Das kann sein, man ist bei jemandem zu Hause beim Hausbesuch und man sieht irgendwie so ein großes Bild über der Couch hängen, so eine gemalte Kirche. Und man fragt, was ist denn das für ein Bild? Und man sagt, ja, das ist die Kirche dort und dort und dort wurde sie getauft. Und ach Gott, und da war sie so gerne in dem Ort und so weiter. Und sagt man, ja gut, dann wollen wir vielleicht dann dieses Bild auf die Trauerkarte machen. Von, ja, wenn das geht, sag ich, warum soll ich? Ja, dann schleppt man also dieses riesige Ölgemälde in seinem Auto mit nach Hause, damit dieses Bild auch die Trauerkarte kommt. Also man muss ja irgendwie erstmal die Lebenswelt verstehen und dann die kreativ übersetzen in mögliche Ausdrucksformen. Ich kann ja beim Theater auch nicht das komplette Leben abbilden. Ich muss ja auch gucken, in welchen Ausdrucksformen ich so etwas darstellen kann, die auch dann in dem Moment so auf dem Punkt sind, dass man sie versteht. Ja.
Ja, also eigentlich ist so eine Trauerfeier oder eine Beerdigung letztlich auch eine Art von Show.
Ja.
Ist wenn es. Man es so will. Oder eine Inszenierung.
Wenn ich jetzt Inszenierung als einen technischen Vorgang verstehe, wo ich Dinge in ein Zusammenspiel des Wirkens bringe, in einem Raum zu einer festgesetzten Zeit, dann ist das eine Inszenierung. Ja, das heißt nicht, dass da was vorgetäuscht wird, sondern ich will ja gemeinsam mit den Leuten eine Atmosphäre erzeugen, in denen erstens Gefühle möglich sind, in denen aber auch Trauer möglich wird, die man dann gemeinschaftlich erfahren kann. Und wenn ich dann den Leuten zugehört habe in der Vorbereitung für eine Trauerrede und das dann spiegle und zusammenfüge und mit eigenen Worten erzähle, dann biete ich mich ja auch nochmal als so eine Art Reflektor im doppelten Sinne an. Also ich erzähle ja nicht, wer die Person war, das sage ich auch immer, weil ich habe die ja nie kennengelernt, aber ich kann mich ja anbieten in dem, was die mir präsentieren, vielleicht so ein paar rote Fäden herauszulesen. Und auf einmal ja erfahren die diesen Menschen neu. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man manchmal so bei so einer Trauerrede so ein Detail herausgreift und das dann erwähnt. Hatte ich mal bei einer Trauerrede, da ja, die haben dann so erzählt, naja, und sie hat immer diesen kalten Hund gebacken, ne, oder die kalte Schnauze heißt das, ne, diese Kekse in diesem Schokoladen überzogen, den hat sie zu jeder Party mitgebracht und so weiter, ne, und zu jedem Vereinsfest und die ihre kalte Schnauze. Und dann macht man die einleitenden Worte in der Kapelle und sagt dann so, sie war bekannt für ihre kalte Schnauze. Und auf einmal heben sich die Blicke und alle lächeln dich an. Und dann wissen auch alle, warum sie heute hier sind. Und ich finde, solche Momente können sich ja der Gemeinschaftserfahrung am Theater, in der Show, genau so abspielen, ja.
Es gibt ja sogar ein Maskenbild, ne?
Der Körper des Verstorbenen, das ist ja einfach immer so, oder die Leiche, wie man so ganz technisch sagt, ist ja auch so was Interessantes, weil da kommt man ja nicht drum rum. Also das ist ja was ganz, ganz, ganz Konkretes. Also einen verstorbenen Menschen waschen, anziehen. Und das muss man ja sagen, also Verstorbene sehen ja in der Regel erstmal nicht schön aus. Also haben meistens auch dann noch einen Leidenskampf des Sterbens hinter sich und so. Und das war dann aber erstaunlich. Hatte damals auch einen sehr, sehr guten Ausbilder, der mich da angeleitet hat. Und der war auch ausgebildeter Thanatopraktiker. Das heißt also, das sind Bestatter, die noch eine Zusatzqualifikation haben, zum einen für Einbalsamierungen, also das wird zum Beispiel für Überführungen ins Ausland auch notwendig, aber eben auch für aufwendigere ästhetische Maßnahmen bis hin zur Rekonstruktion nach Unfällen oder so, also bis hin zu Drahtgeflecht und Wachs im Gesicht und so. Und das unglaublich künstlerisch angegangen. Ja, also wir standen manchmal bis um Mitternacht bei uns in der Kühlung und haben noch irgendwie gepudert und den Scheitel richtig gelegt, bis ich irgendwann auch mal sagte, komm, jetzt gehen wir mal nach Hause. Ich glaube, das reicht jetzt. In den USA wird ja sehr exzessiv diese Einbalsamierung betrieben, bis hin, also auch, dass man so Flüssigkeiten dann beimischt, dass dann auch die Hautfarbe sich verändert und dann nicht ganz rosig werden kann und so. Und dann habe ich mir immer gedacht, gut, also man ist eigentlich ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, wenn der Verstorbene im Tod besser aussieht als zu Lebzeiten. Das ist irgendwie auch
irritierend. The magic of theater.
Ja, genau. Also ja, in den USA werden ja zum Teil ganze Szenen mit, also nachgestellt, wo dann die Verstorbenen nochmal in so eine Skatrunde gesetzt werden und man kann mit denen sich fotografieren lassen. Ja, also ich finde, also das da ist bei mir.
Das ist so Next-Level-Inszenierung, würde ich sagen.
Also wirklich, das ist dann so, hat dann schon den Charakter von so einem ausgestopften Tier.
Ja.
Und ich sage mir dann immer, ja, also Ziel sollte dann sein, dass man sagen kann, es ist ein schöner, toter Mensch.
Ja.
Auch das geht. Also man sieht, man findet, man sollte schon sehen, dass es ein toter Mensch ist, ja.
Nun hast du gerade Amerika erwähnt. Dolly Parton ist gestorben, Dominik.
Ja, ich war auch
am Dienstag.
Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so doch irgendwie berührt.
Ich war tatsächlich den ganzen Tag, ich kriegte diese Nachricht und war tatsächlich erstmal so richtig benommen und musste mich tatsächlich auch den Tag über dann damit irgendwie befassen mit diesem Thema. Ich konnte gar nicht richtig locker lassen.
Und dann ist ja das Schöne mittlerweile, man kann ja über die sozialen Medien dann auch sehr schnell teilhaben an dem Geschehen. Und es ist natürlich schon auch beeindruckend zu sehen, wie die Amerikaner das aufgreifen. Also und mit wie schnell die auch so, das ist, finde ich, weiß ich nicht, in dieser Kultur des Entertainment so verwurzelt, die haben auch so schnell so Formate parat. Ja, also auch im Privaten irgendwie.
Ja.
Sei es, dass sie sich vor die Kamera stellen oder wie auch immer. Ne?
Ja. Warst du riesiger Dolly Parton-Fan? Oder hast du es, also bei mir war es, ich habe bestimmte Sachen irgendwie total geliebt. Zum Beispiel, es gibt so eine völlig absurde, da singt sie so 60er Jahre politische Songs und hatte auch so ein bisschen so ein Hippie-Outfit an, aber das ist so eine CD von 2004 oder irgendwie sowas. Und dieser Trans-America-Song, den fand ich auch ganz toll. Aber irgendwie tatsächlich habe ich durch diesen Tod auch erst irgendwie gemerkt, wie viel sie mir auch bedeutet hat. Oder dass ich mir die Welt irgendwie nie so richtig vorstellen konnte, ohne Dolly Parton drin.
Genauso ging es mir auch. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine riesige Plattensammlung bei mir oder so. Also ich habe ja irgendwie auf meinem iPhone da so ein paar Songs, die mir auch gefallen. Und ich fand auch 9to5 immer toll. Das war auch ja irgendwie super. Ich kannte sie vor allen Dingen natürlich bildlich, wie sie aufgetreten ist. Und ich habe viele ihrer Sprüche einfach so geliebt. Und aber auch, wie du sagst, erst durch diesen Verlust ist mir so bewusst geworden, dass mir das doch wirklich viel bedeutet hat, so wie sie war und wie sie aufgetreten ist. Und man hatte irgendwie, also ich habe dann das Gefühl, Mensch, es ist so schade, es ist so furchtbar traurig, dass ein solcher Mensch mit so einer Haltung zur Welt und zum Leben und zu sich selber jetzt nicht mehr da ist und nicht mehr so eine Vorbildfunktion für einen haben kann. Ja, also auch gerade diese Freiheitsliebe, die sie so ausgestrahlt hat. Die war ein unglaublich, finde ich, freiheitsliebender Mensch. Und die hat ja auch so eine unglaublich charmante Art, Popkultur auch so anarchisch verstanden. Also die hat sich der bekannte Spruch, ne, sie glauben ja gar nicht, wie teuer es ist, so billig auszusehen. Ja, und das, und dann, oder wie sie erzählt, wie sie mit ihrer Mutter durch ihren Ort ging und sie hat irgendwie so, weil nun kam ja nicht aus reichen Verhältnissen, aus armen Verhältnissen, da irgendwie so eine Frau, die so aufgebrezelt war und sie fand das so schön als Kind.
Ja.
Und ihre Mutter sagte, ja, das ist Trash. Und dann sagt sie, ja, da will ich eben Trash sein. Ja, aber, und das ist natürlich auch so eine, finde ich, ganz starke Selbstbehauptung, die dann so Popkultur auch ermöglicht. Und das hat sie einem so vorgelebt, ja.
Ja. Sie hat bei mir so auch so eine Wandlung irgendwie gehabt. Mir ist quasi sozusagen dieses, das ist ja auch irgendwie so eine queere, gay Ikone, ist sie ja. Mhm. Das war mir aber früher so als Kind, weil sie ist mir schon immer, also ich weiß eigentlich schon immer, selbst als Kind wusste ich, dass es die gibt. Und ich weiß, da war es immer so, das ist diese Sängerin mit diesen wahnsinnig riesigen Brüsten.
Oh,
also das ist sozusagen, auf die Art bin ich sozialisiert mit Dolly Parton. Das war immer so, das ist so diese Sexbombe da. Da gibt es so diese Sexbomben-Sängerin mit diesen Granatenmöpsen.
Richtig. Und das war auch immer so ein bisschen, also die kannte man und das wurde aber auch, glaube ich, immer so ein bisschen abgetan. Ja, ja, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen primitiv und so.
Ja, ja, genau.
Aber faszinierend halt, ja, also so eine ganz schrille Figur.
Und wenn man dann aber so eine leichte, sagen wir mal, schwule Sicht auf die Dinge hat, dann merkt man dann ja irgendwann, wenn man so heranwächst, da ist doch auch noch irgendwas anderes an ihr.
Und eben.
Und das ist ja auch so quasi diese Verbindung, also sie schafft es ja so, diese Brücke zu schlagen zwischen, sie wird mit ihrer Oberweite in so einem Truckstop aufgehängt beim Automechaniker, da könnte man sie hinhängen, aber auch der Gay in New York, der dann irgendwie auf den Christopher Street geht, zieht sich als Dolly an. Also das schafft ja wirklich, das schaffen relativ wenige.
Absolut. Und das auch noch so zu bekennen, sich mit all diesen Gruppen irgendwie solidarisch zu erklären. Das hat sie ja auch offen im Interview gemacht. Und trotzdem damit keine Seite ihrer Fans irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Also das hat man ja auch gelesen, sie konnte ja Sympathien sowohl bei Konservativen wie bei Progressiven wecken. Also, und das muss, wie du sagst, das muss man mal hinkriegen, dass also auch ein konservativer Südstaatler sie mit ihrer Gitarre, mit ihrer Country-Musik sich als Poster in ihr Zimmer hängt. Wie gesagt, oder wie gesagt, die Schwulenkneipe. Sie hat ja, glaube ich, auch mal gesagt, so, wurde ja irgendwie mal gefragt, ob sie denn nicht lieber ein Mann wäre oder so. Irgendwie so eine Frage. Und dann dachte sie irgendwie, nein, ich möchte eine Frau sein. Und wenn ich ein Mann wäre, dann wäre ich bestimmt eine Drag Queen.
Also. Ja, sie bringt das alles mit so einer Selbstverständlichkeit hervor. Das ist so ein bisschen wie so das Picknick. Die Schwulen gehen picknicken. Also, das hat so was Entwaffnendes, ne? Das kann man ihr vielleicht auch so ein bisschen vorwerfen. Ich frage mich das manchmal, ob das irgendwann noch kommt, dass man dann irgendwie so sagt, aber was wollte sie denn eigentlich wirklich? Weil man hat ja manchmal so das Gefühl, es ist auch so, sie
natürlich
so sehr alle Seiten, dass man ja fast sagen könnte, so, ja, man kann es auch allen recht machen, aber so war es ja dann doch irgendwie letztlich auch nicht.
Nee, das stimmt. Also das habe ich mich auch gefragt, ob man ihr dann vielleicht so eine Beliebigkeit unterstellen kann.
Ja.
Aber also da verbindet sich für mich auch, finde ich, was sehr Amerikanisches in der Popkultur. Und das ist die, ich würde es mal als so eine Art Marktkonformität bezeichnen. Also weil auf so einem freien Markt geht es ja letztendlich auch darum, genau zu erkennen, was wollen die Leute, damit ich Erfolg haben kann. Das kann man jetzt entweder sehr kaltherzig als kapitalistisch abtun. Man kann aber auch sagen, naja, das ist eine äußerst starke Bedürfnisfokussierung. Also was die Leute wollen und brauchen. Und das hat sie ja irgendwie offenbar kapiert. Also, und dafür brauche ich Empathie. Also, da muss ich schon verstehen, was wollen die Leute. Und wenn sie diese Message aussenden kann, ja, I'm a Christian, but I don't judge, I love. Ja, dann ist da irgendwie so ein, sowas drin, wo die Leute sich geholt fühlen. Ja, und wenn sie damit Erfolg ist, warum soll ich ihr denn das übel nehmen? Ja,
ja. Umso trauriger eigentlich, dass sie jetzt gerade in so einem Moment stirbt, wo man denkt, dass solche Figuren eigentlich so total wichtig wären.
Richtig.
Gerade.
So verbinden vor allen Dingen, dieses Verbindende. Und ich meine, wenn das, sie hat ja nichts vorgeheuchelt, sie hat ja irgendwie letztendlich so eine Basis einfach nur artikuliert, ne? Also Menschen
auf Common Sense oder keine Ahnung, so
ja.
Ja immer, ne? Dass man einfach denkt, so ja, so ist es halt.
Und sie hat ja insofern schon auch Haltung bezogen, soweit ich meine, ich bin jetzt kein Experte. Sie hat sich ja auch verwehrt gegen politische Auszeichnungen, weil sie genau weiß, und da ist sie ja total intelligent, dass sie genau weiß, wenn sie das da annimmt, könnte sie in ein politisches Lager gesteckt oder damit assoziiert werden. Das will sie nicht. Sie will genau diesen neutralen Standpunkt eigentlich für sich behalten.
Ja. Ich hatte mich ja dann gefragt, ist sie E oder U für dich? Kann man natürlich, kann man auch überhaupt gar nicht sagen, ne? Also sie sieht aus wie U, aber sie ist eigentlich E, würde ich sagen. Oder viele Songs sind einfach, ich finde, sie hat so tolle Songs komponiert, also die so berührend sind und so tief gehen, obwohl es so diese Oberfläche hat, aber es ist so eine Tiefe, so, manchmal kann ja auch viel Oberfläche tief sein.
Ja, also, ich sag mal, dieser Song, I Will Always Love You, es steckt ja total viel drin. Also da, ich weiß gar nicht, ob ich das so als E bezahle, EU.
Das greift da auch gar nicht, glaube ich.
Also wenn man jetzt mit EU argumentieren würde, dann ist ja eigentlich die Populärkultur die Kraft, die sich von diesen gesetzten Normen der E-Kultur freimacht. Also da steckt ja so viel Freiheitsliebe drin, ne? Auch zu sagen, ja, wenn ihr sagt, es ist Trash, ja, mach ich in Trash. Aber ich bin so und ich will so sein und ich kann auch im Trash meine Tiefe finden, die Leute erreicht.
Und man muss sich das mal vorstellen, sich in so einem hyperreligiösen Land wie Amerika sich hinzustellen und so auszusehen.
Ja. Ja. Und anzukommen,
also,
ja.
Also ich finde es jetzt blöd, so auf den Möpsen rumzureiten. Aber
naja, gut, ich sage im wahrsten Sinne. Im wahrsten
Sinne. We are gay, we can say it. Nein, ja. Also das ist ja so provokant eigentlich. Das ist total radikal. Mit diesen Strasssteinen und zu sagen, ich will aussehen wie die Townhooker, wie die Townwhore. Und sing aber Little Sparrow, Little Sparrow, dass du Tränen vergießt, wie nur was, das ist schon radikal beeindruckend, wie auch immer.
Ja, und so selbstbewusst, also irgendwie scheint ja in der amerikanischen Kultur, würde ich mal so vermuten, auch dieser Mythos der Selbstverwirklichung ganz tief zu greifen. Und ich glaube, das wird auch honoriert, wenn Menschen da ihren Weg gehen. Also ich glaube das schon.
Und wenn du dir diese ganzen Dolly-Paraden, Trauerparaden, Aktionen anguckst, siehst du irgendwie einen Unterschied zu deutschem Trauern, zu amerikanischem Trauern? Als alte Ethnologin?
Als alte Ethnologin, ja. Also, ich kann nicht, ob ich dazu so viel sagen kann, weil ich da jetzt ja nicht dabei war. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht schwieriger wird, so Emotionen ganz frei loszulassen, dass das auch immer eine Form haben muss, könnte ich mir vorstellen. Aber so jetzt, als ich diese Paraden sah, ich meine, es ist ja so richtig so in New Orleans, wo die alle diese Dolly Parton-Perücken aufhatten. Das ist ja so rührend, weil das so ein Moment von Teilhabe für alle ermöglicht. Ja, so nach dem Motto, wir sind alle Dolly. Und auch wenn wir natürlich nicht jeden Tag diesen Wig irgendwie tragen, aber in uns sind wir sind alle irgendwie Dolly und wollen das irgendwie so sein.